Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Es sind einfach die Bayern. Wenn sie wirklich wollen, hält sie nichts und niemand auf. Die Münchner drehten gestern im Topspiel ein 0:2 gegen Borussia Dortmund und sind nach dieser Energieleistung weiterhin 2 Punkte vor RB Leipzig. Die Partie in der Allianz Arena geriet gestern zeitweilig zum Spektakel und liefert uns viel Stoff für unsere Debatte. Das sind unsere Themen. Der Klassiker Bayern gegen Dortmund oder auch das Duell der Top-Torjäger. Weltfußballer Robert Lewandowski entschied es mit 3 Toren für sich. Aber auch Ausnahmetalent Erling Haaland glänzte mit 2 Treffern, die allerdings nicht reichten. Risiko Rose. Nach der Verkündung seines Abschieds geht nichts mehr. Borussia Mönchengladbach verlor erneut, aber Max Eberl will die Saison mit Rose durchziehen. Gegen alle Widerstände. Und was macht Bobic? Er will Eintracht Frankfurt verlassen und gilt als Wunschkandidat bei Hertha BSC. Das sorgt für Ärger bei der Eintracht, der noch längst nicht gelöst ist. Das alles wird uns beschäftigen, aber zunächst einmal halten wir fest, es gibt einen Titelkampf, der den Namen auch verdient, denn RB Leipzig bleibt dran an den Bayern. Das alles wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Lothar Matthäus hat mal wieder einen Lauf. Er entlockte gestern Thomas Müller ein klares Bekenntnis zur deutschen Nationalmannschaft und wird von Mehmet Scholl bei Bild als Bundestrainer vorgeschlagen. Schönen guten Morgen. Wolf Fuß.
Morgen.
Brauchte gestern das gesamte Volumen seiner kräftigen Stimme. Denn der rassige Klassiker riss auch unseren Sky-Kommentator mit. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an den früheren Keeper der deutschen Fußballnationalmannschaft, Jens Lehmann, UEFA-Cup-Sieger mit Schalke, unter anderem deutscher Meister mit dem Bayern und jetzt im Aufsichtsrat bei Hertha BSC. Herzlich willkommen, meine Herren. Lothar, aus Sky-Sicht sagen wir natürlich, Lothar Matthäus ist unverkäuflich, aber als Journalist habe ich doch, plagt mich die Neugier und deshalb die Frage, wäre das Amt des Bundestrainers für Sie eine reizvolle, eine ernsthafte Option auf Strecke?
Nee, weil das hat Mehmet irgendwann gestern in den Kreis geworfen und damit beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe eine andere Planung, nämlich einen 2-Jahres-Vertrag bei Sky wieder verlängert und es macht mir hier unwahrscheinlich Spaß. Bin am Fußball ganz nah dabei, weniger Druck hier. Natürlich werden hier auch Leistungen erwartet, aber als Bundestrainer hast du halt 80 Millionen Kritiker in Deutschland und will ich mir nicht antun und lass den Jockey mal tun und danach gibt's auch andere, die das genauso gut können wie Jockey, vielleicht sogar noch besser. Wie gesagt, das war eine Aussage von Mehmet, weil er mich kennt als Fußballspieler, als Mensch. Und natürlich interessiere ich mich für Fußball, interessiere mich für die Nationalmannschaft. Wünsche ihm auch alles Beste, hätte auch ganz gute Ideen wahrscheinlich. Aber trotz alledem, bin mit meinem Leben zufrieden und das schließe ich aus.
Ja gut, aber dann, wir sind erleichtert, muss ich ehrlicherweise sagen, haben wir das geklärt.
Jens, das kollidiert ja nicht.
Ja. Oh, Jens, nicht unterschätzen.
Wenn die Nationalmannschaft spielt, hast du ja bei Sky nichts zu tun.
Das ist richtig, ja. Eigentlich ja. Schon, ne?
Ja, ist dann immer vielleicht eine Frage von Neutralität, aber lassen wir es. Also wir nehmen das Statement von Lothar so, wie es ist. Jens Lehmann habe ich jetzt eben, glaube ich, zum deutschen Meister mit den Bayern gemacht. Ja. Bei all den Erfolgen, das waren sie nicht. Sie waren deutscher Meister mit Borussia Dortmund und englischer Meister mit Arsenal. Und weil wir bei der Nationalmannschaft sind, gestern ging die gut geölte Tür zur Nationalmannschaft einen Tick weiter auf. Jogi Löw hat das im Interview angedeutet und Thomas Müller hat gesagt, er wolle gerne im Sommer auch beim DFB und mit dem DFB auf Titeljagd gehen. Wäre das sinnvoll?
Also ich glaube, ich sage schon seit 1,5 Jahren oder so, seitdem er da nicht mehr aktiv ist, dass er in die Nationalmannschaft muss. Weil so einen Spieler braucht man halt, der auf dem Platz spricht, das Spiel versteht, torgefährlich ist, Assists gibt. Ich wüsste nichts, was dagegen spricht.
Gilt das auch für die beiden anderen, für Hummels und Boateng?
Weiß ich nicht genau, weil Jerome Boateng ist halt häufig verletzt. Ne? Da weiß man nie so genau, in welchem Rhythmus er ist. Und Mats Hummels ist natürlich auch immer noch ein sehr guter Verteidiger. Aber da, um ehrlich zu sein, den habe ich jetzt nicht so genau beobachtet. Da maße ich mir kein Urteil an, wie er so im Vergleich zu den anderen ist.
Wie hast du das gestern interpretiert?
Ja, die Tür ist offen. Also eigentlich hätte er auch sagen können, jetzt im März noch nicht. Das hat er ja auch expressiv gesagt, aber dann zur Europameisterschaft. Also mal mindestens 2 von 3, so habe ich es verstanden.
Ja, und ich würde sagen, wenn Sie ihn mitnehmen, egal wen, von diesen ehemaligen oder von diesen beurlaubten Nationalspielern, da müssen sie eine Schlüsselrolle haben in der Nationalmannschaft. Von Anfang an auf dem Platz stehen. Ich habe das 1998 mitgemacht bei Berti Vogts. Ich war froh, dass er mich zurückgeholt hat. Aber andererseits hat er mich die ersten zwei Spiele auf die Bank gesetzt. Und das war natürlich dann nicht gut. Nicht für mich, nicht für die Mannschaft. Weil die Hierarchie kam dann eben durcheinander. Wenn Müller zurückkommt, wenn Hummels zurückkommt oder Boateng, von Anfang an spielen, von Anfang an klarstellen, das sind Führungsspieler, die müssen respektiert werden, die müssen auch was sagen, die müssen die Mannschaft führen.
Und trotzdem hast du ja das Gefühl, dass wenn man die Aussagen interpretiert von Boateng, von Hummels, von Müller, sie sind von einer gewissen Demut geprägt. Also sie kommen nicht mit Pauken und Trompeten zurück, sondern auch wenn Müller gestern sagt, ich freue mich auch dieser Generation zu helfen, dann zeugt das schon davon, dass er sich unterordnen will und würde.
Ja. Aber das soll er doch gar nicht, oder? Wenn er da hingeht, soll er sich nicht unterordnen. Weil dann soll
einordnen, nicht unterordnen. Einordnen ist das richtige Wort. Ja,
weil, was Lothar sagt, wenn ich die zurückhole, dann müssen sie vorangehen. Mhm. Und nicht sagen, oh, schön, dass ich hier wieder dabei bin.
Mhm. Aber die Aussagen gehen halt nicht in die Richtung, die brauchen mich, auf Teufel komm raus.
Ja, das sagt ja keiner, aber das sieht man ja eigentlich.
Ja, aber man sieht, dass man sie braucht, ehrlich gesagt. Also man sieht es, aber sagt keiner so.
Hattest du auch den Eindruck gestern, Lothar, dass Löw im Grunde genommen für sich das Ganze schon entschieden hat?
Ja, er schiebt es noch auf Mai und die drei Länderspiele, okay, wird es vielleicht gute Ergebnisse geben. Vielleicht spielt auch die Abwehr stabiler wie in den Spielen zuvor. Aber trotz alledem, Europameisterschaft mit den drei Qualifikationsspielen kannst du nicht vergleichen. Da spielen sie auf höchstem Niveau und Jogi Löw steht unter Druck, nachdem er nicht geliefert hat bei der letzten Weltmeisterschaft. Und da muss er die Besten spielen und da braucht er Führungsspieler. Wenn er ganz oben mitspielen will, dann braucht er Spieler, die er zurzeit in dieser Form nicht hat, wie vor allem Thomas Müller.
War das letzte Spiel das gegen Spanien?
Ja.
Ja. Ist schon wieder so weit weg. Ne? Ist ja, ja manchmal gut als Bundestrainer. Da vergessen die Leute ja schon wieder, wann das war. Aber da war doch was. Ne?
Ja, ich glaube, ja, das war noch was. Effekt, also, der wird, glaube ich, noch anhalten.
Laut des Spanien-Spiels besteht eine gewisse Bedürftigkeit auf Innenverteidigerpositionen und auch auf Offensivpositionen.
Sprechen wir über das, was wir gestern erlebt haben. Wolf, warum schaffen es die Bayern, ein solches Spiel trotz des Rückstandes noch auf ihre Seite zu ziehen?
Es sind die Bayern. Also man versucht ja häufig zu greifen, was ist mir Samir. Es ist letztlich der unbedingte Wille, auch gegen diesen Gegner das Spiel zu gewinnen. Wenn es dann 2-2 wird, besteht eine gewisse Unzufriedenheit, aber am Ende wollen sie dieses Spiel gewinnen und sie schaffen es ja immer wieder auch nach Rückständen so massiv und mit so viel Wucht zurückzukommen, dass dann nicht mal eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die gestern, wie ich fand, gut gespielt hat über weite Strecken, eine bärenstarke Anfangsphase hat, aber dass es nicht mal eine Mannschaft wie Borussia Dortmund gelingt, das zu überstehen und nichts anderes wollten sie am Ende.
Ja, bärenstarke Anfangsphase ist richtig, aber 20 Minuten sind einfach zu wenig gegen den FC Bayern. Und das hatte nicht nur Dortmund jetzt erlebt, sondern Bayern München war in dieser Saison 13 Mal im Rückstand und hat eigentlich alles gedreht. Das Spiel in München-Gladbach, da waren sie vorne und das haben sie verloren.
Ja.
Von dieser Seite her ist eben diese Gier, diese DNA von Bayern München, diese Mentalität der einzelnen Spieler, die ist da vorhanden. Und Dortmund hat einfach dann so nach 20, 25 Minuten nicht mehr das gemacht, was sie am Anfang sehr gut gemacht haben. Sie haben sich zurückgezogen. Und wer sich gegen Bayern München zurückzieht, der hat eigentlich im Endeffekt verloren. Du musst die Bayern attackieren. Du musst ihnen wehtun. Du musst diese Körperkontakte suchen, die Dortmund in den ersten 20 Minuten gefunden hat. Du musst sie bedrängen. Du darfst sie nicht ruhig spielen lassen. Und das hat Bayern dann gut gemacht. Und Dortmund, wie gesagt, zu weit zurückgezogen, den Bayern zu häufig den Ball überlassen, die Dominanz der Bayern irgendwo akzeptiert. Und das langt dann natürlich nicht, um gegen diese gierigen Bayern dann als Sieger den Platz zu verlassen.
Ja, hat er recht. Also ich sage immer, verteidigen ist manchmal auch sich quälen. Ne? Und wenn ich dann vor der Halbzeit eben so ein paar Sachen schon falsch mache in den letzten 10 Minuten, 15 Minuten, dann ist es zwangsläufig, dass ich irgendwann mal einen reinkriege. Und verteidigen muss auch gelernt sein. Ich muss wissen, wie das geht, was ich zu tun habe. Und das sieht man dann eben in den entsprechenden Momenten nicht. Und dann ist die Konsequenz eben, dass man leider vor der Halbzeit aus Dortmunder Sicht ein Tor bekommt. Und ich weiß gar nicht, ob das so der absolute Wille der Bayern ist, sondern, was ich auch gerade gesagt habe, so ein bisschen, wie organisiere ich mich? Bin ich bereit, auch in einer, ich kenne das ja, 70, 80. Minute, wo ich denke, oh, jetzt geht nichts mehr, aber wir müssen uns quälen, wir müssen dagegenhalten und dann 2 Minuten später hat man auf einmal wieder eine Öffnung, dann geht's wieder. Und diese Momente muss ich eben gegen eine Top-Mannschaft wie Bayern, die muss ich auch spielen können oder verteidigen können. Und das schaffen die meisten Mannschaften halt nicht.
Quälen sich denn die Bayern, wenn ich Ihre Worte aufgreifen darf, in der eigenen Verteidigungsarbeit genug oder nicht?
Nee. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil sie wissen, sie können sich dann wieder, wenn es drauf ankommt, quälen. Sie können die Sprints nach vorne machen, sie können dahin gehen, wenn man so schön sagt, platt, wo es weh tut, natürlich. Ja, und glauben dran. Und wir reden ja gleich noch über diese eine Szene. Man merkt dann schon, dass sie den größeren Willen haben. Und das merkst du ja auch am Platz, wenn du weißt, du bist dominant. Und der Gegner lässt immer ein bisschen weiter nach. Das gibt dir selber, obwohl du vielleicht selber kaputt bist, gibt dir das einen Schub. Ja, und das sind so Phasen im Spiel. Ja, und wenn du die gut nutzt, so wie Bayern meistens, dann gewinnst du halt.
Und trotzdem hätte ich, wenn ich kurz dazwischengrätschen darf, trotzdem hätte ich gerne Borussia Dortmund gestern mit Sancho und mit Guerrero gesehen, weil das einfach zwei elementare Spieler sind mit elementarer Bedeutung auch für das Spiel, wenn wir über Entlastung reden, wenn wir über Konterangriffe reden, auch die mit dem 1 gegen 1 mal Sachen lösen können. Also das war schade eigentlich. Also das ist also das Einzige, was gefehlt hat in diesem Spiel. Ansonsten hatte die Partie fast alles eigentlich.
Ja, und dann darf man sich keine Fehler erlauben. Nico Schulz beim Anschlusstreffer zum 2:1 hat er sich natürlich wie ein Schuljung ausspielen lassen von Sané beim 2:2. Der Hut muss einfach da vorsichtiger hingehen, unnötiger Elfmeter. Und das hat die natürlich, hat Bayern wieder eigentlich dann zurückgebracht. Sie haben dominanter gespielt nach 20 Minuten, die Bayern, aber trotzdem haben sie von persönlichen Fehlern der Dortmunder profitiert. Auch beim 3:2, dieser Zweikampf zwischen Sané und Emre Can, den wir wahrscheinlich gleich diskutieren werden.
Ja, können wir jetzt gerne
machen.
Das
war so eine Willenssache von Sané, den hätte man das gar nicht zugetraut, dass er den physisch stärkeren Emre Can hier ein bisschen checkt mit seinem Ellenbogen. Also völliger normaler Zweikampf für mich, aber der Wille von Sané, und das war positiv gestern auch für ihn, für Leroy, zu sehen, hey, ich arbeite nach hinten, gewinne diesen Zweikampf und leite so das Siegtor ein. Eine tolle Szene für Leroy Sané.
Ja, da ist die Szene, und Marco Reus hat dann gestern bei uns im Interview gesagt, bei den Bayern wäre das gepfiffen worden. Also im Grunde genommen unterstellt, es gebe einen Bayern-Bonus. Gehen Sie damit?
Also das war gestern kein klares Foul. Das war ein Zweikampf, wo beide mit der Schulter und mit ein bisschen Armbewegungen versucht haben, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das gehört zum Fußball dazu. Also bei allem Respekt bei Marco Reus, beziehungsweise auch, es war eine Frage direkt nach dem Spiel. Enttäuschung, Wut, alles Mögliche über das Ergebnis, dann vielleicht über die Auswechslung, dann eben über so eine Szene, dass man nichts mitgenommen hat, obwohl dass man 20 Minuten gut gespielt hat, 2:0 geführt. Ich glaube, wenn er es heute noch mal anschaut, dann würde er auch zugeben, das muss man nicht pfeifen und das sollte man auch nicht pfeifen, weil das war ein normaler Körperkontakt, wo beide im Endeffekt um den Ball oben den Oberkörper eingesetzt haben.
Ich finde, das kann man pfeifen, weil der Can hatte ja den Ball ja, und er wird ja umgestoßen. Ja, ich gebe dir recht, dass man es nicht unbedingt pfeifen muss, aber du kannst es schon pfeifen. Aber ob das was mit dem Bayern-Bonus zu tun hat, das glaube ich nicht, weil es gibt ja auch Sachen, wo Bayern mal gecheckt wurde und so weiter, und hat sich auch keiner darüber aufgeregt.
Das wird ja immer mal so in den Raum gestellt. Also auch da, es ist schon richtig, was Lothar sagt, und auch wichtig, das einzuordnen. Nach Spielschluss gehen die Emotionen so ein bisschen hoch. Da werden oft aber auch die Dinge gesagt, die ehrlich sind, keine Frage. Wir wollen es trotzdem nicht zu hoch hängen, aber das Thema ist ja nicht unspannend.
Auf der anderen Seite will man. Also das wird ja immer wieder mal diskutiert. Gibt's sowas unterschwellig? Also ich glaube auch nicht, dass es das gibt, ehrlicherweise. Also das ist eine 50-50-Nummer gewesen. Und alle, die drauf geguckt haben, haben das so bewertet. Also wenn das abpfeift, ist es richtig. Wenn es nicht abpfeift, ist es auch okay. Und dann sind ja bis zum Torabschluss auch nochmal 32 Sekunden, ich glaube, die Kollegen haben es ausgestoppt, also jenseits der 30 Sekunden vergangen. Also auch Meunier hätte jetzt noch die Chance gehabt, einfach den Ball weit weg zu prügeln. Und dann wäre da gar nichts passiert. Ja. Ja.
Goretzka hat gestern, Jens, das entscheidende Tor gemacht. Er hatte in den Wochen davor auch als Vorbereiter geglänzt. Ist er so als Spielentscheider im Moment bei den Bayern fast so mit der wichtigste Spieler bei all diesen Hochkarätern, die sie haben?
Ich bin nie ein Freund davon zu sagen, dass einer der wichtigsten ist. Es ist ja ein Mannschaftssport.
Ja. Aber manche stechen trotzdem heraus.
Ja, manche haben so Phasen, wo sie rausstechen. Und dann gibt es wieder in anderen Phasen Lewandowski oder wenn sie alles haben, die dann die Entscheidung suchen oder auch finden. Klar ist er wichtig, wenn er das Siegtor schießt, aber wie gesagt, andere auch. Also es ist ein Mannschaftssport.
Enorm wichtiger Spieler für das Spiel der Bayern. Ja, mit seiner Aggressivität gegen den Ball zu arbeiten. Und das ist ja das, was wir vorher gesagt haben. Die Schwäche in der Defensive ist ja dann wieder auf der anderen Seite auch eine gewisse andere Stärke, die ja vorhanden sein muss, um im Nebenspiel durchschnittlich 4 Tore zu schießen. Natürlich spielen sie hoch mit den Außenverteidigern. Natürlich leidet dadurch das Defensivverhalten. Ich glaube, die haben jetzt 34 Gegentore bekommen, ja. So viel wie Manuel Neuer wahrscheinlich noch nie bekommen hat, außer vielleicht früher bei Schalke oder auf Schalke, sagt man ja. Nein, die Bayern verteidigen hoch und Goretzka ist ja jemand, der immer wieder mit seinen Läufen in den gegnerischen Strafraum hineinkommt. Er ist kopfballstark, er ist abschlussstark, er spielt den letzten Pass. Also ein ganz wichtiger Spieler, nicht nur für Bayern, sondern auch für Jogi Löw.
Und einer, der sich das erarbeitet hat. Ne? Das Talent hat ihn zu den Bayern gebracht, aber zu dem Bayern-Spieler, der er jetzt ist, hat er sich selbst gemacht. Also wenn man sieht, wie er gearbeitet hat, körperlich aufgebaut hat, während des ersten Lockdowns, während dieser 8 Wochen. Also er war sich bewusst, um eine tragende Säule in dieser Mannschaft zu werden, muss er was tun. Mhm. Und genau das hat er gemacht und jetzt ist er der Spieler oder einer der großen Bayern-Spieler. Also aus dieser Mannschaft eigentlich nicht wegzudenken.
Er verkörpert mit Kimmich gemeinsam so eine Achse, die unglaublich willensstark ist. Das hat man gestern auch im Stadion richtig gemerkt. Ist das dann letztlich dann doch auch das entscheidende Qualitätsmerkmal der Bayern? Dass sie einfach nicht aufgehalten werden können, weil sie auch ausstrahlen, wir wollen dieses Spiel, auch dieses Prestigeduell, unbedingt gewinnen. Und wir wissen, wir haben die Mittel dazu.
Natürlich, das ist ja die Stärke, diese mentale Stärke. Das basiert aber darauf, dass sie was können. Mhm. Ich sehe gerade Kimmich hier groß vor mir und Musiala, wie jung die eigentlich noch sind. Ne? Und gerade Kimmich, der schon so eine herausragende Rolle spielt und der sich in dieser Position fantastisch entwickelt hat, zusammen mit Goretzka, die sind natürlich wirklich sehr wichtig für die Bayern. Dass eben auch diese Einstellung, ich will hier, obwohl ich noch jung bin, ist mir völlig egal, ich will hier das Maximum erreichen, ich gebe jeden Tag alles dafür, das sieht man bei jedem Spiel, wenn die Jungs spielen. Und das ist eben auch der Unterschied dann mental, wo ich manchmal sage, das ist dann noch ein anderer Sport manchmal gegenüber anderen Spielern, die in der Bundesliga spielen, weil die Herangehensweise einfach viel intensiver ist und wahrscheinlich auch noch viel zeitaufwendiger.
Mhm. Und hat Sané gestern bewiesen, dass er einen Schritt weitergekommen ist? Man könnte auch sagen, dass er angekommen ist bei den Bayern?
Ja, er hat in den letzten Wochen schon eine aufsteigende Tendenz gehabt, hat natürlich auch den Anschlusstreffer vorbereitet, dann diesen entscheidenden Zweikampf gewonnen. Beim zweiten Gegentor ist er zu spät nach hinten gekommen, wo Nico Schulz 15 Meter vor ihm war, da hat er zu spät umgeschaltet. Aber ich sehe in den letzten Wochen eine gute Entwicklung bei ihm, vor allem in seiner Körpersprache, auch in seiner Freude, wie er Fußball spielt, auch teilweise schon besser nach hinten arbeitet, obwohl ich gerade das kritisiert habe, dass er eben beim zweiten Tor ein bisschen zu spät dran war. Aber das musste Frank Ribéry und Robben auch lernen. Die waren am Anfang eigentlich auch mehr nach vorne fokussiert. Und ich glaube schon, dass FC Bayern mit Leroy Sané einen guten Einkauf getätigt hat, eine gute Option. Und es ist ja dann auch wieder so, wie wir gerade über Joshua Kimmich gehört haben, es sind ja die nächsten 5, 6 Jahre, die diese Generation dann den FC Bayern prägen wird. Irgendwann hört Neuer, Müller oder Lewandowski aus. Aber dann hat man Kimmich, dann hat man Sané, dann hat man Goretzka, dann hat man Coman, dann hat man Gnabry. Also die nächsten warten schon, Musiala. Ja. Ja, mit 17 Jahren 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Also auch der FC Bayern, Upamecano kommt mit 22 Jahren. Also auch da denkt der FC Bayern ja schon nicht nur an heute und an morgen, sondern eigentlich schon in diese Richtung, auch an übermorgen. Und das ist natürlich das, was dann den FC Bayern auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiterhin Titel beschert.
Wolf, ein Wort noch zu Sané. Wir sprechen gleich auch noch über das Duell der Torjäger. Aber wirklich ein entscheidender Schritt gestern für ihn?
Ja, also der entscheidende Schritt war dann auch von Hansi Flick, ihn zu stellen. Mhm. Also in einem Spiel wie gestern, Gnabry fit, er bricht seine Champions-League-Finalstruktur aus Lissabon quasi auf, wo Gnabry, Coman außen gesetzt waren und honoriert im Grunde die letzten Wochen von Leroy Sané und er zahlt zurück. Also wann immer es einen Austausch gibt mit Hansi Flick, sagt er, es ist, er muss defensiv noch ein bisschen zulegen, Aber dass er jetzt in so einen Zweikampf geht und den für sich entscheidet, auch wenn es eine 50-50-Nummer war, aber dass er den Körper da so reinstellt, das spricht für ihn und das spricht auch für den Schritt, finde ich, den er gemacht hat bei den Bayern.
Gleich sprechen wir noch weiter über die Partie Bayern München gegen Borussia Dortmund. Vor allem dann aus Dortmunder Sicht. Die Münchner mit Hansi Flick freuten sich gestern über ein großartiges Comeback. Und Edin Terzic versucht dem BVB noch weiter Ruhrpott-Mentalität zu vermitteln. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, und wollen jetzt noch mal darüber debattieren, wie das Duell der Torjäger gestern zu werten ist. Beide haben Wolf großartig abgeliefert, muss man sagen. Haaland mit 2 Toren zum Start und dann der Altmeister, kann man ja fast sagen, der Lewandowski.
Der Platzhirsch
antwortet mit 3 Toren. Wie war dein Eindruck einfach von den beiden im Fernduell?
Ja, also mein erster Eindruck war, dass das war ein Wirkungstreffer für Lewandowski, beiden Tore von Haaland. Das war von der Kameraführung auch ganz clever gelöst, weil der Regisseur dann immer wieder Lewandowski eingeblendet hat und das hat ihn geärgert. Ich würde es normalerweise drastischer formulieren, aber es hat ihn mindestens mal geärgert, dieser Doppelpass. Und dann auch noch im eigenen Wohnzimmer. Gut, dass keine Zuschauer da waren, so. Aber er war angestachelt, so wie die komplette Bayern-Mannschaft, und hat das dann auch so transportiert und auf den Platz gebracht. Und das war klar, im Grunde war klar, dass Lewandowski mindestens ein Tor schießen würde und dass er alles dran setzen würde, um zumindest auszugleichen im Fernduell der Torjäger, dass da nichts verrutscht, also nicht mal für 90 Minuten. Das fand ich wirklich bemerkenswert.
Ja, da sieht man eben auch, wie ehrgeizig er ist. Ja. Und das ist ja das wieder Bayern München. Die sind wahnsinnig ehrgeizig, auch wenn es um so persönliche Sachen geht. Ja. Ne? Nicht allein um den Mannschaftserfolg, aber so ein Haaland, der schießt hier nicht mehr Tore wie ich heute. So ungefähr.
Und das ist Hattest du auch den Eindruck?
Ja, freilich. Lewandowski will immer Tore schießen. Aber das ist dann nochmal so ein bisschen ein Stachel gewesen in den ersten 12 Minuten, wo Haaland seine 2 Tore macht, der tief bei Lewandowski gesessen ist und sagt, hör mal zu, jetzt muss ich mich nochmal ein bisschen mehr anstrengen, um das zumindest irgendwie zurechtzurücken. Aber Lewandowski, ja, er ist eine Tormaschine. Und man hat ja auch gesehen in der 90. Minute, wie er sich dann auch über das 4-2 freut. Natürlich hat er auch den Rekord von Gerd Müller im Hinterkopf, aber in erster Linie ja, ist er da, um Tore zu schießen. Und das lebt er dann auch voll aus.
Auf welchem Niveau ist Lewandowski?
Wahrscheinlich auf seinem Besten, ne? Was er jemals gespielt hat.
Also es ist, sicher, weil ich habe das Gefühl, er kann sein bestes Niveau immer noch mal weiter nach oben verschieben.
Das heißt ja nicht, dass er jetzt nicht auf dem Besten ist.
Stimmt,
ja, aber, korrekt. Ich finde immer Lewandowski, wenn man den so sieht.
Punkt für jetzt.
Wenn man den so sieht, dann denkt man immer, er macht schon ein bisschen anderen Sport. Ne? Wenn man so, wie fit er ist, ist nie verletzt. Mhm. Er haut sich rein, hat Schmerzen häufig bis zum geht nicht mehr. Stört ihn alles nicht, hat einen fantastischen Körper wahrscheinlich, hat eine super Herangehensweise. Ein bisschen vielleicht wie Lothar, der auch noch, als er älter wurde, immer noch gut fit war. Das merkt man schon, dass der halt, es gibt diese Sportler, die ein anderes Niveau schaffen. Und das,
also würdest du sagen, Jens, dass Lewandowski auch durch sein Training dann auch diese körperliche Unantastbarkeit auch mit erreicht?
Schätze ich schon. Also der macht mit Sicherheit eine Menge, wie Cristiano Ronaldo oder so, diese Typen. Der macht eine Menge nebenher, ernährungsmäßig, regenerationsmäßig. Also, und deswegen sage ich, das ist dann manchmal, wenn man in dieser Top-Kategorie ist, ein anderer Sport. Ja, weil es viel zeitaufwendiger ist, viel intensiver, und das zahlt sich natürlich aus.
Entspricht er Ihrem Idealbild eines Profis? Sie haben ja immer sehr, sehr hohe Maßstäbe, auch an sich selber angelegt, aber eben auch an andere.
Ja, klar. Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht detailliert, was er macht. Ich höre nur ein paar Sachen und da sage ich, ja, das ist so Cristiano Ronaldo, den gibt es dann noch im internationalen Fußball. Gibt sicherlich noch einige andere. Thomas Müller vielleicht.
Erling Haaland ist ja auch schon mit seinen 20 Jahren in diese Richtung gegangen. Also sehr früh für einen Spieler, der ja noch andere Flausen im Kopf hat. Lewandowski, Familie, die Frau selbst erfolgreiche Sportlerin, Kampfsportlerin gewesen, achtet auf Ernährung. Also ich habe es gestern schon gesagt, entweder der Koch von Bayern München, Alfons Schubeck, gibt ihm das richtige Essen. Oder zu Hause seine Frau auf den Tisch. Ja.
Oder beide.
Ja, oder beide, ja, ganz sicher. Und das sind natürlich Dinge, die die du auch diszipliniert durchziehen musst. Und auch da gehört ja auch eine gewisse Einstellung dazu. Also jeder macht's nicht, aber ich habe gehört, Haaland ist auch schon jemand, der seine Schlafzeiten genau einhält, seine Mahlzeiten genau einhält, genau darauf schaut, was er isst, was er zu sich nimmt. Also auch da kommt nichts von alleine. Also nur allein Talent und Training langt heutzutage nicht mehr, um ganz oben zu sein.
Genau, man muss auch man muss Spaß daran haben, das Leben eines Top-Athleten zu führen. Mhm. Das ist ja, wir reden ja hier von Hochleistungssport. Das ist nicht Mittel- oder Niedrigleistungssport, sondern Hochleistungssport. Und dem Ideal kommen die Jungs schon sehr nahe. Ne? Mhm. Oder perfektionieren das sogar. Mhm.
Das, was wir vorhin über Goretzka gesagt haben. Lewandowski ist als Top-Spieler, also für Talent war er vielleicht schon zu alt, aber er ist als Top-Spieler zu den Bayern gekommen von Borussia Dortmund und hat sich selbst dort zum Weltklasse-Spieler mitentwickelt, mit dem Verein, aber eben auch aus sich heraus, weil er den unbedingten Willen hatte und auch bereit war, so zu leben.
Traust du Haaland zu, eine vergleichbare Karriere wie 100%. Lewandowski hinzulegen?
Ja. Ja, ja, hundertprozentig. Also mache das ja jetzt auch schon einen Moment und beobachte das, dass ein 19-Jähriger mit einem derartigen Berufsethos an die Sache rangeht und mit einer solchen Bereitschaft. Wir wissen, Vater auch ehemaliger Profi, der wird gut geführt, er sucht die Vereine bewusst aus und er lebt danach und er bestätigt das Woche für Woche. Und auch noch so ein Punkt gestern, da musste Terzic Ressourcen schonen, nimmt ihn raus, leicht angeschlagen, weil er ihn braucht für Dienstag. Und dann fehlt Borussia Dortmund enorm viel. Und auf das Spiel gestern bezogen, es fehlt der Zielspieler. Einfach, wo du auch mal blind lang rausschlagen kannst, weil Haaland in der Lage ist, ein, zwei Verteidiger auf sich zu ziehen.
Werden die Bayern über kurz oder lang an Haaland rangehen?
Mit Lewandowski zusammen geht's nicht. Ja, deswegen ist er ja jetzt auch bei Dortmund, weil wenn vielleicht Lewandowski nicht bei Bayern gewesen wäre, hätten sie ja schnell nach Salzburg fahren können und den Vertrag unterschreiben lassen können. Also Bayern München war interessiert an Haaland, war ein bisschen spät dran, wo sie die Gespräche mit Dortmund oder auch mit Leipzig, die ja auch geführt worden sind, schon sehr fortgeschritten waren. Aber natürlich ist es ganz sicher ein potenzieller Nachfolger für Robert Lewandowski, aber da müsste halt noch 2-3 Jahre warten. Und ob er noch 2-3 Jahre dann in Dortmund bleibt, weil Lewandowski wird noch 2-3 Jahre spielen. Wir haben ja gerade über seinen Körper gesprochen, über seine Fitness, über seine Einstellung. Hinten anstellen wird sich Haaland nicht, das braucht er nicht, weil ganz Europa wird Interesse haben, Haaland zu verpflichten. Aber es wäre natürlich schön, wenn er in Dortmund noch 2-3 Jahre wäre, dazulernen und dann zu Bayern München gehen würde. Wäre ein Traum für die deutsche Bundesliga. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass er noch 2-3 Jahre
bei Bayern Hansi Flick hat sich gestern relativ offen geäußert, fand ich, als ihr ihn gefragt habt. Ne? Also er hat es nicht gleich ganz weggeschoben.
Ja, Nachfolger für Lewandowski. Aber wer weiß, wie lange Lewandowski noch spielt. Das ist das Problem.
Müssten die Bayern nach ihrer Logik früher angreifen. Also natürlich hat er einen Vertrag, der ist grundsätzlich zu respektieren. Wie das im Profifußball gehandhabt wird, werden wir nachher noch ein bisschen intensiver besprechen. Aber zunächst mal gibt es den Vertrag und die Dortmunder werden ihn so lange wie möglich halten wollen. Aber aus Bayern-Sicht, nur aus Bayern-Sicht, müssten die, damit nicht United, Real Madrid, wer auch immer zuschlägt, so früh wie möglich rangehen.
So früh wie möglich ran, ja, aber ob Haaland das will, dass er vielleicht in die Ziele, die er sich ja auch gesteckt hat, weil er will ja ganz oben hin, ob er die mit Dortmund erreichen kann. Jetzt muss er zittern, dass er nächstes Jahr in der Champions League spielt mit Borussia Dortmund. Könnte ja für ihn schon ein Grund sein, vielleicht auch nach der Saison ein Gespräch mit Borussia Dortmund zu suchen, wenn es nicht mit der Champions League klappen sollte. Und er hat eben alle Möglichkeiten. Die großen Vereine in Spanien, England, Italien, Frankreich, gibt es ja auch noch den einen oder anderen Verein, die sich ihn leisten können. Da steht er überall oben auf der Liste.
Also ich muss da mit Lothar einerseits, bin ich einverstanden, dass er sagt, so lange wie möglich in der Bundesliga bleiben. Das wäre super, weil er ist eine Attraktion. Ich denke, er hat eigentlich noch nicht so richtig im Signal Iduna Park gespielt vor Zuschauern, was natürlich auch eine Erfahrung sein wird, wenn die mal wieder voll sind, ja, was wir uns alle wünschen. Das ist ja für so einen jungen Spieler sicherlich auch eine Motivation gewesen, da zu spielen. Und die andere Sache ist, dass ich glaube, wenn er wechselt, wird er eher in die Premier League wollen, weil das ist der Hintergrund, so wie er großgezogen ist, in Norwegen. Die lieben alle die Premier League, sein Vater hat dort gespielt. Da sehe ich das eher. Aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ist eine Mutmaßung. Was ich aber als Spieler oder als jetzt ehemaliger Spieler sagen muss, wenn ich den jetzt hätte auf mich zukommen sehen, es gibt ja nicht einen Stürmer, an den ich mich erinnern kann, der so war wie er. Dass er, es gab bullige Stürmer, aber die waren nicht so schnell. Die waren, finde ich, in dieser Größe auch nicht technisch, sondern in diesem jungen Alter so gut. Also ich habe so einen noch nie gesehen. Ja, und also in der Kombination.
Ja.
Ne? Groß, schnell, mannschaftsdienlich, super linker Fuß. Und deswegen bin ich gespannt. Und das wird super interessant werden, den mal über die nächsten 10 Jahre zu beobachten.
Marco van Basten, auch ein früherer Weltklasse-Stürmer, hat Ähnliches gesagt. Hat also sinngemäß gesagt, die Begabung ist möglicherweise noch größer als bei Lewandowski. Und Sie sagen, jetzt so einen haben Sie noch nie gesehen. Also Sie haben viele gesehen.
Ja, aber wie gesagt, auch Lewandowski ist fantastisch. Aber von dem hätte ich jetzt nicht so Angst, ne? Wenn er auf mich zukommen würde. Oder so. Aber bei Haaland, boah.
Ja, das, also, Donuts, ne?
das ist schon nochmal eine andere Welt. Ne?
Ja. Haaland 10 cm größer wie Lewandowski, 10 Kilo schwerer. Und jetzt muss man ja auch sagen, Lewandowski im Alter von Haaland hat in der zweiten Liga in Polen gespielt. Also er ist ja vom Alter her okay, geht alles ein bisschen schneller, heutzutage 17-, 18-Jährigen. Aber Lewandowski war ja in diesem Alter noch ganz weit von dem entfernt, was Haaland jetzt schon hat.
Das war sehr spannend. Ich muss aber jetzt, weil uns die Zeit ein bisschen drängt, das Thema Trainer anschneiden, weil es ist einfach zu reizvoll. Wird sich Terzic gerne wieder ins zweite Glied dann in der kommenden Saison begeben, wenn Rose, der noch in Gladbach ist, werden wir gleich weiter besprechen, dann kommen wird?
Ob er es gerne macht, weiß ich nicht. Also, oder wie gerne er es macht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass er gerne für und bei Borussia Dortmund arbeitet. Und das kommt in der Gesamtbeurteilung Terzic ein bisschen zu kurz. Das, was er verkörpert, ist maximale Nähe zum Verein. Also Borussia Dortmund schwarz-gelb ist ja auch ein bisschen das Gefühl. Und das verkörpert er, weil er früher selbst auf der Süd gestanden hat. Weil er bei Derbys auch auf Schalke mitgereist ist. Auch wenn er nicht als Zampano auf dem Zaun stand. Aber er lebt schwarz-gelb. Und von daher ist es für ihn, das verkörpert er authentisch, wie ich finde, ein Privileg für Borussia Dortmund zu arbeiten. Jetzt muss man abwarten, wie sich diese Saison entwickelt. Lass sie Pokalsieger werden, lass sie unter die ersten 4 kommen, lass sie in der Champions League, sind sie jetzt schon auf einem guten Weg, unter die letzten 8, lass sie ins Viertelfinale, vielleicht Halbfinale kommen. Es wird sicher reizvolle Angebote geben für ihn. Und ob er dann sagt, lieber zweiter, dritter Mann bei Borussia Dortmund oder lieber Bundesliga-Trainer oder Trainer bei einem anderen Bundesliga-Club, um dann irgendwann mit Palmwedeln empfangen zurückzukehren. das steht in Frage für mich, sagen wir es mal so.
Ja, ich kann es nur von der Entfernung beurteilen. Ich merke, dass die Stimmung in Dortmund gut ist bei den Spielern, auch wie sie über ihn reden. Das Spiel ist aggressiver geworden, der Borussia. Ja, Punkte hat er jetzt nicht unbedingt mehr geholt wie Favre. Das ist ja dann auch das Entscheidende. Aber er hat auf jeden Fall was verändert. Wie das ausgeht, sollten wir jetzt nicht heute beurteilen, sondern vielleicht ihn doch dann die Saison Zeit geben. Es sind 3 Wettbewerben noch dabei. Und vielleicht krönt er sogar diese Saison mit dem Pokalsieg. Das wird wahrscheinlich das Einfachste sein. In der Meisterschaft sind sie zu weit weg. Champions League traue ich ihnen nicht zu, aber Pokalsieg sind eben die beiden Favoriten, Leipzig und Dortmund. Und kommt mal auf die Auslosung an, wer vielleicht das Heimspiel hat. Vielleicht treffen sie sich im Endspiel, dann kommt es auf die Tagesform an. Aber er hat eine Chance, eine große Chance, mit Dortmund einen Titel zu holen.
Welchen Eindruck haben Sie von ihm?
Gut.
Das ist heißt, ja Euphorie pur.
Genau. Ja.
Die Ergebnisse sind wichtig.
Ich versuche das jetzt mal zu übersetzen. Die waren nicht immer da. Heißt gut, aber? Oder?
Ja, ich meine, gut.
So kenne ich den Jens gar nicht.
Jens, ja,
was ist los?
Ich bin immer für Ergebnisse. Gestern 2-0 geführt, 4-2 verloren. Das letzte Spiel ist immer das Wichtigste. Oder nee, das nächste. Aber das letzte Spiel zeigt immer, wie du bist. Also, aber gut. Jung, gut, ehrgeizig. Borussia Dortmund durch und durch. So Typen sind schon mal prinzipiell gut.
Ja. Und sonst so?
Was soll ich jetzt sagen? Ich habe doch gesagt, gut.
Naja, aber es klingt jetzt nicht als, also es schimmert ein Hauch von Ironie durch. Ist meine
keine Antwort. Ironie, ohne Ironie. Nein. Gut, gut. Ja, Ergebnisse sind wichtig.
Ja, also das ist ja letztlich auch, was Lothar sagt. Also es wird dann halt über das Endklassement wird es dann abgerechnet. Aber ich hab den Eindruck jetzt, und habe viel mit Borussia Dortmund zu tun gehabt in den letzten Wochen und Monaten, dass sich ein bisschen was verändert hat. Ich habe das Gefühl, sie glauben an das, was sie da spielen. Auch gestern, er musste reagieren auf die Ausfälle. Sancho Guerrero reagiert darauf mit einer Dreierkette. Das ist ein bisschen konstruiert, aber sie versuchen es. Also es wird keiner mehr Mentalität in Frage stellen. Also auch auf dem Segment scheint er was bewirkt zu haben. Und ja, alles andere wird sich dann ergeben. Kommen sie unter die ersten vier? Ich glaube, dass Borussia Dortmund insgesamt davon profitiert, dass sie nicht Woche für Woche auf Meistertauglichkeit abgeklopft werden. Mhm. Also das fliegt Rose dann ab der kommenden Saison deutlich höher an. Also da ist der Haken dran. Das heißt, so gar manche Niederlage oder gar mancher Punktverlust wird dann vielleicht schon mal eher akzeptiert. Es gilt das Ziel, Minimalziel, erste vier, und das ist nach wie vor in Sichtweite. Und dann gibt's noch ein Girlandchen im Pokal und es gibt noch eine Luftschlange in der Champions League, und dann ist das dann als Melange oder als Gesamtleistung okay und zufriedenstellend für alle Beteiligten.
Lothar, einmal das beliebte Was-wäre-wenn-Spiel. Dortmund erreicht die Champions League, gewinnt den Pokal, ist in der Champions League selber Viertelfinale. Und Rose kommt aus Gladbach als Neunter. Wie viel Konfliktpotenzial birgt das?
Sollte gar kein Konfliktpotenzial da sein, weil im Endeffekt die Entscheidungen jetzt getroffen worden sind. Rose hat es gezeigt, dass es ein super Trainer ist. Die Situation, die er Gladbach im Endeffekt irgendwo versprochen hat, aber vertraglich sich trotzdem eine Hintertür offen gelassen hat, ist ja alles korrekt abgelaufen. Nur, er hat immer von unserem Projekt geredet in Mönchengladbach, von unserer Mannschaft, von unseren Zielen. Und dann geht er eben als Trainer weg von der Mannschaft. Und deswegen hat er auch einen Teil der Mannschaft verloren. Aber es gehört zum Geschäft dazu. Rose ist nicht der erste Trainer, der vor Vertragsende seinen Vertrag kündigt beziehungsweise die Klausel in Anspruch nimmt, dass er den Verein wechseln kann. Und jetzt passen halt die Ergebnisse nicht. Und das ist das Problem, das Rose hat, weil eben viele Spieler bei Borussia Mönchengladbach enttäuscht sind, dass eben Rose das, was sie jetzt angefangen haben vor gut eineinhalb Jahren, nicht durchzieht in die nächsten ein, zwei Jahre hinein.
Er hat Teile der Mannschaft verloren, bleibt mir jetzt hängen. Wir werden das gleich vertiefen, denn dann werden wir die Personalie Rose aus Gladbacher Sicht besprechen. Und da steckt schon einiges an Brisanz drin. Und wir werden auch dann darüber sprechen, was Hertha BSC sich vorstellt. Denn der Investor Lars Windhorst ist sehr, sehr ehrgeizig. Deshalb träumt man von Freddy Bobic und Carsten Schmitz. Der Vorstandschef sagt, wir sind mit Bobic noch nicht weit. Vielleicht kann uns Jens Lehmann da helfen. Gleich bei SK90, die Unibet Fußball. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet Fußballdebatte, und sprechen jetzt über das Risiko Marco Rose in der aktuellen Situation für Borussia Mönchengladbach. Lothar Matthäus hat es eben schon angedeutet. Also kurz zusammengefasst, seitdem Marco Rose seinen Wechsel zu Borussia Dortmund verkündet hat, verliert die Borussia nur noch 5 Niederlagen in Folge. Die Fans wenden sich doch überwiegend von Rose ab, das kann man so sagen. Und Lothar Matthäus hat eben so en passant eingeflochten, auch Teile der Mannschaft habe Rose verloren. Worauf basiert diese Einschätzung, Lothar?
Hat Teile der Kabine verloren, würde ich jetzt mal sagen, weil einfach da ein Plan war, den Rose ja vorgelebt hat. Und natürlich bist du dann als Spieler enttäuscht, weil du hast dein Vertrauen aufgebaut zum Trainer und wirst dann vom Trainer enttäuscht, wie auch die Vertragsgestaltungen sind. Und dadurch ist einfach die Mannschaft, sagen wir mal, ja, nicht mehr so hinter ihm, vorher waren sie eine Einheit. Mhm. Und diese Einheit sehe ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt nicht sagen an der Körpersprache oder so. Rose ist nach wie vor engagiert auf der Bank mit seinem Trainerteam. Ich gehe auch davon aus, dass er nicht anders trainiert wie vorher. Aber jetzt hat er halt diese Ergebnisse auch noch nach dieser Bekanntgabe. Die Rückrunde sind sie, glaube ich, 15. Tabellenplatz in der Bundesliga. Und das ist natürlich nicht Borussia Mönchengladbach-like. Spielen ein Pokalspiel gegen den zukünftigen Verein von Rose zu Hause und verlieren. Kommen natürlich noch on top obendrauf, dass man gegen Manchester City verlieren kann in der Champions League. Ich glaube, das ist normal. Sie haben eine gute Champions League gespielt. Aber zurzeit, seitdem Rose eben bekannt gegeben hat, dass er geht, ja, hat er gar keine Ergebnisse mehr. Ja, ob er jetzt geht oder nicht. Aber es ist nun mal so, dass Gladbach über den Trainer und über die Situation und da eben auch vor allem Max Eberl nachdenken muss. Ich verstehe den Max, dass er sagt, das war unser Lieblingstrainer, das war unser Wunschtrainer, er hat eine super Arbeit gemacht, aber zurzeit liefert er nicht. Nicht nur von den Ergebnissen her, sondern von der ganzen Atmosphäre hat Rose jetzt nicht mehr das so im Griff, wie er das vorher im Griff gehabt hat.
Kurz, Wolf, zur Einordnung. Verzeihung, also Rose hat eine Klausel gezogen, die vertraglich verankert war. Das muss man einfach mal noch mal festhalten.
Und Gladbach hätte den Trainer Rose nicht
bekommen. Ohne eine Klausel nicht bekommen. Ja. Trotzdem gibt es auf der anderen Seite eine große emotionale Wucht. Ja. Das merkt man auch bei den Reaktionen auf Social Media. Das ist nicht immer alles, aber es liefert doch auch ein Stimmungsbarometer. Ich habe mir viele Reaktionen durchgelesen und das ist also kein Gepöbel, sondern das sind fundierte Einschätzungen. Ja. Das ist eine große Enttäuschung. Es gibt den einen oder anderen, der auch für Rose ist, aber die doch erdrückende Mehrheit ist sehr, sehr kritisch. Sagen, man sollte diesem Drama auf Rat ein Ende setzen, es wird Zeit, Herr Eberl, dass Sie reagieren und so weiter. Wie groß ist der Druck jetzt auch auf Eberl? Zumal ja auch 5 Niederlagen in Folge sich nicht mit den Ansprüchen decken.
Sichtbar. Also der Druck ist sichtbar und spürbar auch für Eberl, der sich, glaube ich, in den letzten Jahren ein doch etwas breiteres Kreuz zugelegt hat und sich jetzt dazu entschlossen hat, das erstmal auszuhalten. Trotzdem kann, glaube ich, eine Situation entstehen, auch in den nächsten Wochen, wenn sie weiterhin nicht gewinnen, wo auch Eberl dann reagieren muss. Fakt ist, sie gewinnen zurzeit, die spielen nicht schlecht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie gegen den Trainer spielen. Ich habe schon noch den Eindruck, dass sie als Einheit funktionieren. Aber das war auch in der Vergangenheit oder in der vergangenen Saison so, wo sie unter die ersten 4 gekommen sind. Da haben sie ihre 50-50 Spiele mehrheitlich gewonnen. Jetzt verlieren sie die durch die Bank. Und dann musst du, glaube ich, Mosaiksteinchen für Mosaiksteinchen durchgehen und sagen, woran liegt's? Und dann kommt man über kurz oder lang zu dieser offensichtlichen Geschichte. Mhm. Ja, Mensch, also jetzt seit der Rose seinen Rücktritt verkündet hat, ob er jetzt die Kabine verloren hat, Teile der Kabine verloren hat, vermag ich nicht zu beurteilen. Fakt ist aber, dass der Faktor, dass die Mannschaft auch für den Trainer die Extrameile geht. Und den Eindruck hatte ich in der vergangenen Saison, dass es den Faktor im Moment nicht mehr gibt. Und dass man durchaus auf den Gedanken kommen kann, dass das ein Steinchen ist, ein aktuell entscheidendes Steinchen ist, das fehlt. Mhm. Weil auch Borussia Dortmund holt ihn, weil es ein emotionaler Trainer ist in der Kabine, weil er eine Mannschaft packen kann und eine Mannschaft auch für den Übungsleiter marschiert. Das ist ein ganz seltenes Phänomen und es gibt nur ganz wenige Trainer, die das für sich in Anspruch nehmen können. Klopp zum Beispiel. Und das Ding fehlt ihnen, glaube ich, im Moment.
Wie ist Ihr Eindruck, Jens?
Ich glaube, dass der Max Eberl in einer schwierigen Situation ist. Der ist sich dessen bewusst, dass sie ihn eigentlich ersetzen müsste. Aber er hat wahrscheinlich keine Alternative. Und wenn an die sagen oder fordern, dass man sie jetzt tauschen muss, entscheiden müssten, dann können sie sich in die Lage von Max Eberl versetzen. Mhm. Er wird wahrscheinlich jemanden für Sommer haben, den kriegt er aber jetzt nicht. Und sagt er sich, okay, 10 Spieltage vor Schluss nehme ich jetzt jemanden, von dem ich nicht überzeugt bin. Weil man muss ja auch mal bedenken, es gibt nicht so viele sehr gute Trainer auf dem Markt. Ne? Mhm. Und deswegen wird er wahrscheinlich jetzt mit ihm die Saison zu Ende spielen. Obwohl es jetzt mal aus der Sicht, dass er 5, 6, 7 Spiele lang verloren hat, beziehungsweise nicht gewonnen hat, allein schon ein Fakt wäre zu sagen, wir tauschen jetzt mal.
Mhm. Heiko Vogel, ne, ist der Trainer der U23, der mit Basel unter anderem Meister geworden ist.
Das ist das, was viele Gladbacher Fans auch fordern in dem Zusammenhang, in dieser kritischen Auseinandersetzung. Nur wird meiner Meinung nach einfach zu selten wirklich differenziert. Es wird alles in einen Topf geworfen. Das ist die Derby-Geschichte.
Es ist halt auch Emotion. Ne? Also genau, das muss man ja schon aussehen. Man kann jetzt, glaube ich, auch von den Fans nicht verlangen, dass sie alles so ganz nüchtern so durchgehen. Ja. Also, und nochmal, also die Reaktionen eben, die ich gelesen habe, die waren harsch, die waren scharf, aber die waren auch geprägt von großer Liebe zu Borussia Mönchengladbach. Ja. Wie ist denn das jetzt für Rose selber? Macht das noch Sinn, das irgendwie auf Gedeih und Verderb bis zum Saisonende durchzuziehen?
Also, was Wolf gesagt hat, emotional ist das jetzt eine andere Geschichte. Ja, und die Emotionalität, ich weiß jetzt nicht, welchen Prozentsatz die ausmacht in dem Verhältnis Rose-Mannschaft. Das kann ich nicht beurteilen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, der immer da ist. Ja, weil du siehst, okay, wir erreichen hier ein Ziel diese Saison. Ja, und wir haben noch in der Champions League, auch wenn es natürlich ein bisschen schwierig ist, ja, eine Möglichkeit. Und wir können auch noch in der Tabelle steigen. Und wir packen das emotional auch nochmal an. Weil letzten Endes ist es ja so, dass sie aus dieser Situation jetzt auch vor allen Dingen mal emotional rauskommen müssen. Und wenn sie das schaffen zusammen, dann kann es wieder hochgehen. Aber durch die Konstellation, dass er jetzt weggeht, ist das natürlich ein Bruch gewesen.
Was heißt das jetzt für ihn?
Ja, was soll er machen? Er wird jetzt nicht das sinkende Schiff, ist ein bisschen übertrieben, aber er wird jetzt diese Situation nicht freiwillig verlassen. Ja, weil das macht auch keinen Sinn. Dann, das ist sicherlich nicht auch sein Typ. Er wird kämpfen, denke ich. Aber ich glaube, wenn Max Eberl jetzt schon jemanden hätte für die nächste Saison, der jetzt schon verfügbar wäre, dann würde er wechseln.
Obwohl er ja klar gesagt hat, er hält an
deswegen,
Rose
ja,
fest.
Weil er den jetzt noch nicht hat, schätze ich.
Glauben Sie denn, dass das wirklich, Sie haben selber auch 20 Jahre im Profifußball gespielt, über 20 Jahre, dass das wirklich ein so großer Faktor ist? Ein Trainer verkündet seinen Abschied, es ist im Profifußball nichts Ungewöhnliches und Spieler sind so enttäuscht, dass es tatsächlich in irgendeiner Form Reibungsverlust gibt.
Nicht alle. Na, jeder Spieler ist anders. Also mich hat es jetzt, glaube ich, nicht so sehr gestört, weil ich wüsste, ich will selber dich auch nicht. Ja.
Ich spiele für mich in erster Linie, nicht für den Trainer.
Genau, ja? ich spiele für mich und den Verein.
Ja.
Und die Fans, die jetzt leider nicht da sind. Ich meine, es kann doch von Glück reden, dass keine Fans im Stadion sind. Weil sonst wäre die Situation wahrscheinlich schon gelöst worden.
Mhm.
Wie auch immer. Also ein Stadion hat immer letzten Endes die Macht über
also Sie meinen, auf Deutsch gesagt, wenn Fans jetzt im Stadion wären, dann wäre die Situation einfach
unlösbar gewesen. Nach der, ja, wenn sie jetzt zu Hause nochmal verlieren, oder jetzt haben sie verloren, dann wird das Stadion so laut werden, dass auch die Verantwortlichen dann irgendwann sich das nicht mehr erlauben könnten. Das ist ja bei vielen Vereinen im Moment so. Ne? Sprechen wir gleich noch drüber. Aber manche können halt von Glück reden, dass das Stadion leer ist.
Max Eberl hat bei Borussia Mönchengladbach enorm viel geleistet, hat auch schwere Krisen gemeistert. Er hat sicherlich geglaubt, dass er durch seine klare Aussage eine gewisse Ruhe reinbringen würde. So ist es aber nicht. Was wird jetzt in seinem Kopf vorgehen? Jens glaubt, dass er schon reagieren würde, wenn er eine entsprechende Alternative hätte. Was glaubst du, Lothar?
Ja, die entsprechende Alternative kann ja nur eine sein, weil Jens hatte das richtig beurteilt. Der Trainer für die nächste Saison, der ist jetzt nicht verfügbar. Der ist irgendwo und arbeitet und wird dann in der Sommerpause vorgestellt. So wird es wahrscheinlich passieren. Und deswegen ist es ähnlich wie bei Dortmund, dass man einen mit Steiger holen muss. Und Vogel, der anscheinend hervorragende Arbeit macht mit der zweiten Mannschaft, mit der U23 oder ja, U23, ist wahrscheinlich eine Alternative. Aber vielleicht traut Max Eberl auch durch das, was er nach außen gesagt hat, Marco Rose das noch zu. Aber wenn die nächsten ein, zwei Spiele verloren gehen, dann glaube ich, muss oder wird Max Eberl auch seine Meinung ändern. Sie spielen jetzt in Augsburg, kein einfaches Spiel, ein aggressives Spiel, ein Mentalitätsspiel. Wenn man gegen Augsburg spielt, dann geht es immer erstmal über den Kampf. Ist kein einfaches Spiel. Natürlich von der Qualität der Spieler ist Gladbach wieder der Favorit, aber zurzeit ist Gladbach in der Bundesliga nirgends Favorit, weil sie im Endeffekt durchgereicht worden sind. Ich glaube, sie sind jetzt Tabellenzehnter, Freiburg vor ihnen, Union Berlin vor ihnen, weit weg von den internationalen Plätzen. Und das sind natürlich nicht die Erwartungen, weil man wollte ja eigentlich in diesem Jahr auch bei den Fans den nächsten Schritt nach vorne machen. Und jetzt hat man zwei zurückgemacht. Und das ist natürlich jetzt das Gefährliche auch für Max Eberl, dann im richtigen Moment vielleicht doch noch eine Reißleine zu ziehen.
Ist es in gewisser Form möglicherweise bei Max Eberl auch eine Frage von Prinzipien, in dem Sinne, dass er sagt, ich lasse mir nicht von den Fans oder von großen Teilen der Fans den Trainer vor die Tür setzen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er das Beste für diesen Verein will, weil er sich sehr bewusst für Borussia Mönchengladbach entschieden hat und sehr genau abwägt, was ist das Beste. Und er hat mir im Gespräch mal gesagt, wenn ich das Gefühl hätte, dass es zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr stimmt und wenn sich diese Veränderung im Millimeterbereich befände, dann würde er sofort reagieren.
Aber Lothar also hat eben gesagt, er hat Teile der Kabine. Ganz kurz, ist das eine Info oder ist es eher ein Eindruck?
Info.
Wie lange hast du in Gladbach gespielt?
5 Jahre nur.
Nur?
Ja. Anfang meiner Karriere. Ja, damals war man noch länger den Club treu. Dann hat man länger den Club gedient, nicht alle 2 Jahre das Trikot gewechselt. Ja. Und Borussia Mönchengladbach war ja mein Verein als Kind. Ich habe in Mönchengladbach-Bettwäsche geschlafen. Und deswegen tut es mir natürlich jetzt besonders weh, so über meinen Verein eigentlich zu sprechen. Oder über den Verein, wo ich groß geworden bin. Aber es ist nun mal so. Und Max Eberl, wie gesagt, für diesen Verein Gold wert. ja, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Und man wollte halt mit Marco Rose. Und deswegen die Enttäuschung so groß. Nicht nur bei den Fans, sondern auch den Spielern. Es sind ja sehr, sehr viele junge Spieler dabei, die ja wegen Marco Rose auch gekommen sind. Ja, weil sie mit ihm den Weg gehen wollten. Und deswegen,
oder wegen ihm auch verlängert haben. Ja, also zumindest hat Max Eberl, glaube ich, das Gefühl, dass sie das kaschiert bekommen. Oder er hatte das Gefühl noch in den letzten Wochen, dass sie diesen Bruch, den es dann offensichtlich doch gegeben hat, empfand er als offensichtlich nicht so schwerwiegend. Und er ist der Meinung, dass Marco Rose nach wie vor der beste Trainer ist für Borussia Mönchengladbach. Und trotzdem, so habe ich ja gerade eben schon gesagt, also kann es in den nächsten Wochen, wenn die Weiterspiele verlieren, zu einer Situation kommen, wo er reagieren muss, weil es die sportliche Situation erfordert, vielleicht auch wieder besseres Wissen. Und dann müsste er sich für einen entscheiden, der die restlichen jetzt 10, vielleicht dann noch 9 oder 8 Spieltage halt abwickelt.
Ketzerisch gefragt, als Rose verpflichtet wurde, als Nachfolger von Dieter Hecking, hat man gesagt, man wolle den nächsten Schritt gehen. In der ersten Saison kann man das unterschreiben, aber gilt das auch für die aktuelle Spielzeit? Borussia Mönchengladbach ist 10. und hat auch schon vor der Bekanntgabe des Wechsels nicht immer geglänzt.
Ja, aber wir reden jetzt über dann vielleicht 7, 8 Wochen. Mhm. Ne? Und vorher waren 1,5 Jahre sehr gut. Und da, glaube ich, darf man einfach kein Urteil fällen, wenn man jetzt die letzten 7, 8 Wochen unter der besonderen Situation mal betrachtet. Mhm. Weil vorher war es sehr gut.
Ja, der Weg mit Marco Rose war für Gladbach der Weg, den sich Max Eberl gewünscht hat. Und den haben sie auch gemeinsam genommen. Champions League-Teilnahme, jetzt auch im Pokal, ja, relativ weit gekommen. Gladbach scheiterte immer eigentlich ein bisschen früher aus. Aber natürlich die Bundesliga, das Tagesgeschäft, damit sind sie nicht zufrieden. Sie haben vor allem auch sehr viele Punkte schon in der Hinrunde liegen lassen, wo man dann doch aber zumindest die Nähe zur Champions League gehabt hat, gefühlt hat, dass man immer dabei ist. Aber jetzt ist man ganz weit weg. Und eben das ganz Bekannte ist eben der Zeitpunkt, wo eben Marco Rose offiziell bekannt angegeben hat, dass er in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund Trainer wird.
Abschließend, Wolf, zu diesem Thema. Ist die aktuelle Situation für Rose auch eine Chance zu wachsen, in dem Sinne, dass er eine Krise bewältigt, oder könnte das eine 100%. Hypothek sein, wenn er zu Dortmund geht?
Ja, also das wird häufig vergessen. Das ist noch ein relativ junger Trainer mit 3,5 Jahren Profierfahrung, 2 Jahre Salzburg. Er hätte auch den einfacheren Weg über den RB-Kosmos gehen können. Er wollte einen Traditionsklub. Jetzt spürt er die ganze Wucht eines Traditionsklubs. Also wenn er da durchkommt oder so, wird er daran wachsen. Es ging jetzt 3,5 Jahre bergauf. Jetzt hat er eine Serie von 5, 6, 7, 8 Spielen in Folge nicht gewonnen mit der sehr speziellen Situation. Also ich glaube, dass es mit dazugehört zum Trainerberuf. Auch wenn ich nie selbst Trainer war, aber das werden die Kollegen bestätigen und bestätigen auch die Menschen, mit denen ich spreche, dass du in den Krisen im Grunde wächst. Und er hat ja mit Gladbach was Außergewöhnliches geschafft in der vergangenen Saison, indem er unter die ersten 4 gekommen ist mit dieser Mannschaft, der neuen Stil implementiert. Das wollte Max Eberl, er wollte den RB-Impuls haben. Aber er merkt, es ist immer noch Borussia Mönchengladbach. Also er unterliegt gewissen Schwankungen. Nur jetzt müssen sie langsam gucken, dass sie auf den Pfad der Weisheit zurückkehren.
Absolut. Also es ist und bleibt eine explosive Situation bei Borussia Mönchengladbach. Und die kann nur entschärft werden durch positive Ergebnisse in Augsburg. Und dann geht es, glaube ich, gegen Schalke. Und jetzt sprechen wir darüber, was Freddy Bobic macht. Er hat seinen Abschied aus Frankfurt angekündigt und Hertha BSC, Jens Lehmann ist dort Aufsichtsrat, soll sehr interessiert sein. Was macht er, Vinko Bicanic?
Er sagt, dass er gehen wird und sagt nicht, wohin. In Berlin wird abgewiegelt.
Wie weit sind Sie denn mit Freddy Bobic?
Ich bin gar nicht weit mit Freddy Bobic, weil ich gar nicht das Mandat habe, mit einem zukünftigen Sportmanager Gespräche zu führen. Und ich habe auch keine Gespräche mit niemandem geführt.
2016 kommt Bobic zur Eintracht, die gerade so die Klasse gehalten hat. Und er beginnt sein erfolgreiches Schaffen. Bald holt er Kevin-Prinz Boateng, einen Anführer. Es ist ein Signal. In Bobics erstem Eintracht-Jahr noch im Pokalfinale unterlegen, folgt 17-18 ein Siegeszug bis zum Titel. Luka Jovic schießt sie ins Finale, das Rebic mit 2 Toren vorentscheidet. Stars sind geboren, die viel Geld einbringen werden. Bobic hat auf einen Trainer gebaut, der sogar die Bayern begeistert, kurzfristig wenigstens. Und er holt immer wieder trotz des Abgangs der besten Neue, die einschlagen. Silva. Kostic, der immer nur noch besser wird. und die nächsten entwickeln sich. Kamada, nur zum Beispiel. Auffällig natürlich auch Spieler wie Trapp, Rode, Jovic, allesamt Eintracht-Rückkehrer, die erneut funktionieren. Indikatoren für Bobics Transfergeschick.
Er hat die ideale Mischung zwischen Sachverstand, Beziehungen und auch Distanz und Zurückhaltung.
Kein Wunder, dass er gefragt ist, auch wenn noch keiner sagt, wo genau.
Dann fragen wir mal beim Aufsichtsrat nach. Ist Freddy Bobic der Wunschkandidat bei Hertha BSC?
Also er wird ja diskutiert, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Aber da kommen ja auch Dinge mit, die, sagen wir mal, von Eintracht-Seite aus nicht so sind, dass man sagt, das wird ja jetzt eine leichte Sache, falls man sich dann irgendwann mal zusammensetzt und einigt. Und
was meinen Sie da?
Ja, wenn Eintracht Frankfurt hat einen Zweijahresvertrag noch mit ihm gültigen. Und das wird dann, wenn er sagt, er geht und auf keinen Fall mehr zurückkommt, das weiß ich jetzt gar nicht, dann wollen die dafür eine Menge Geld sehen.
Von 5 Millionen Euro ist die Rede.
Ja, in der Größenordnung wahrscheinlich. Mhm. Und der Freddy hat das echt super gemacht in Frankfurt. Die Situation in Berlin ist aber eine ganz andere. Ja? Die Situation auch durch Corona bedingt jetzt haben ja viele Vereine, dass sie eigentlich zusehen müssen, dass viele Kader viel zu groß sind. Und dass man sich da eigentlich erstmal damit beschäftigen muss, alles zu verkleinern. Und das ist dann natürlich eine Konstellation, die es vorher in der Form jetzt auch in Frankfurt nicht gab oder auch in Berlin nicht. Und das wird nicht ganz leicht, ne? Weil da spielen ja irgendwann auch Finanzen mit rein.
Würde er das Profil erfüllen, das Hertha anlegt?
Die Frage ist immer so, wenn man heutzutage einen Trainer oder einen Sportdirektor oder einen Spieler verpflichtet, man muss immer auch richtige Fragen stellen können. Ne? Was brauchen wir? Was kannst du liefern? Wie siehst du das? Wie siehst du die sportliche Einschätzung? Wie siehst du Trainer? Wie siehst du Formationen oder Spielstile und all diese Sachen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist da noch keine einzige Frage gestellt worden. Aber allein aufgrund der Tatsache, dass Freddy das in Frankfurt super gemacht hat, ist er natürlich schon sehr qualifiziert. Ist klar.
Macht Ihnen der Job als Aufsichtsrat Spaß?
Ja, das ist wieder was Neues, was ich lerne. Das sind gute Leute dort. Ja, also im Aufsichtsrat. Natürlich jetzt auch mit dem Carsten Schmidt als neuer CEO. Sehr gut, der, du kannst es ja besser fast noch beurteilen, der eine gute Power hat und ein sehr gutes Tempo, das zu sehen. Und bei uns ist ja da wichtig, dass zum Beispiel jetzt durch dieses Investment von Lars Winters, der auch super motiviert ist, der ist seriös, der Vorstand ist seriös, der Aufsichtsrat ist seriös. Die sportliche Situation ist sehr enttäuschend. Das ist natürlich klar im Moment. Jetzt haben wir gestern zum Glück gewonnen. Das beruhigt alle mal ein bisschen. Aber die Motivation ist hoch, dass dieses Investment auch zu einem Erfolg führt. Weil es ist ja, sind alle Voraussetzungen da. Ja, keiner springt irgendwie aus der Reihe, wird öffentlich, erzählt irgendeinen Quatsch, sondern alle sind seriös dabei, wissen um die Chance, die es in Berlin gibt. Jetzt im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber was ich eben gesagt habe, das sind gute Leute, die sich da auch nicht zu wichtig nehmen, glaube ich. Das Präsidium auch nicht. Und wir wollen das da zu einem Erfolg führen. Und meine Rolle ist da jetzt auch nicht so sehr aktiv. Ja, ich erzähle ein bisschen was über Fußball, wie er funktioniert. Und, ja, der Arne Friedrich zum Beispiel, der jetzt da erstmal die Rolle von Michael Pritz übernommen hat, hat eine super Herangehensweise, auch mit Ideen, die er dort einbringt. Und das sieht ganz gut aus. Aber wir haben natürlich auch große Herausforderungen. Ne,
müssen die Liga halten, das ist ganz klar. Können Sie, Lothar, den Ärger von Eintracht Frankfurt nachvollziehen? Ne? Also im Prinzip jetzt vereinfacht nur für die wenigen, die es nicht mitbekommen haben. Bobic hat gesagt, ich gehe, Vertrag läuft bis 2023, beruft sich darauf, dass er das im Verein schon längere Zeit verbindlich angekündigt habe. Können wir nicht nachprüfen. Und auf der anderen Seite sagt die Eintracht, klar, er hat immer mal von Angeboten gesprochen, aber so konkret vom Weggehen und Hertha hat er nichts gesagt. Das sind so in etwa die Pole, die sich dagegen überstehen.
ja, eigentlich eine ähnliche Situation wie mit Marco Rose in Mönchengladbach, dass man nicht zufrieden ist in Mönchengladbach oder in Frankfurt, dass Leute, die wichtig sind, den Club verlassen wollen, ist doch völlig normal. Freddy Bobic hat Großes geleistet in Frankfurt. Das hätte ich der Eintracht nicht zugetraut. Freddy ja, weil er schon in Stuttgart auch gut gearbeitet hat, hat man ein bisschen unterschätzt in Stuttgart und hat man gemerkt, wie er weg war. Dann ist es bei Stuttgart nicht mehr so gelaufen. Und natürlich mit seinem internationalen Netzwerk, mit dem, dass er selbst ein erfolgreicher Spieler war, auch in verschiedenen Vereinen, Ländern gespielt hat, Erfahrungen gesammelt hat, kennt er natürlich den Fußball aus den FF, Transfers, Trainerentscheidungen, Spielerentscheidungen. Es hat er eigentlich alles eingeschlagen bei Eintracht Frankfurt und auch jetzt im Verein Strukturen geschaffen, wo sie weit entfernt waren. Also Freddy ist schon der Baumeister von Eintracht Frankfurt, der erfolgreiche Baumeister, sind jetzt auf dem Champions-League-Platz. Wäre natürlich ein Traum für Frankfurt, den zu halten. Aber andererseits hat er einen gültigen Vertrag bis 23. Andererseits kenne ich Freddy als ehrlichen Menschen. Und wenn er sagt, dass er das hinterlegt hat bei Frankfurt im letzten Sommer, dass er im nächsten Jahr geht, dann glaube ich ihm das. Aber das will man natürlich in Frankfurt nicht hören. Mhm.
Kann man sich denn da einfach über so einen Vertrag hinwegsetzen?
Ja, das weiß nicht, ob das in eine juristische Auseinandersetzung möglicherweise mündet. Da steht jetzt erstmal, für uns ist es nicht zu beurteilen. Also da steht Aussage gegen Aussage. Ich glaube, wenn der
Freddy... Ist eigentlich mal anders gefallen. Ist die Geschichte nur als Einschätzung? Das ist natürlich letztlich dann Bobic-Entscheidung, muss dann mit Eintracht klarkommen und Hertha könnte reizvoll sein. Aber ist die Geschichte Frankfurt wirklich schon auserzählt? Also angenommen, man würde die Champions League erreichen, könnte man ja auch sagen, das ist im Grunde genommen erst die Startrampe.
Also ich finde nicht. Also das hätte Bobic ist ja auch mit der Eintracht gewachsen. Jetzt schaffen sie es vielleicht in diesem Jahr zum ersten Mal unter die ersten vier zu kommen. Champions League. Jetzt kommen die Zuschauer zurück.
Europa,
man stelle sich vor, die Adlerkarawane zieht durchs ganz große Europa und London und Madrid und Mailand. Also es ist ja ein Riesenerfolg auch für diesen Verein und das ist auch der nächste Schritt. Ich finde, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Genauso wie Rose Gladbach auch noch nicht auserzählt war, meiner Meinung nach.
Die haben ja auch inzwischen eine sehr gute Aufstellung drumherum. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Philipp Holzer. Dann gibt es da den Vorstand Axel Hellmann und so weiter. Das sind ja alles Leute, die schon länger dabei sind, aber die das jetzt auch in der Zusammenarbeit mit dem Freddy sehr gut gemacht haben. Ja? Und ehemalige Profis in ihren Bereichen und richtig gute Leute auch. Und selbst wenn der Freddy da jetzt gehen sollte, ich glaube, dann werden sie auch wieder über die Qualifikation verfügen, einen guten neuen Mann zu holen, der das weiterführen könnte. Aber leider wird es Geld kosten. Und das Geld muss.
Also Sie meinen, die Eintracht kommt auch ohne Freddy klar, der kann ruhig nach Berlin.
Ja, das Problem bei Berlin ist, dass es viel Geld kostet. Und da muss man gucken. Ne? Lohnt sich das dann wirklich? Oder, also das kann ich jetzt nicht alleine beurteilen.
Aber ich dachte, der Investor packt doch was raus.
Ich habe ihn jetzt darüber noch nicht, wir haben darüber jetzt noch nicht gesprochen. Aber ist schon mal jemals eine Ablösesumme für einen Sportdirektor gezahlt worden?
Jedenfalls nicht in der Größenordnung, die jetzt kolportiert wird, nach meiner Erinnerung.
Es ist vor 10 Jahren auch für keinen Trainer Ablöse gezahlt worden und jetzt wird
so
auch Ablöse
sich, ne?
bezahlt. Also die Zeiten ändern sich, das weiß ja der Jens besser wie jeder andere. Ich glaube, dass Freddy Bobic aufgrund der Aussagen, die er getätigt hat, trotz der Situation in Frankfurt, trotz einer möglichen Champions-League-Teilnahme im letzten Jahr, oben abgeschaltet schon hat. Also ich glaube, weil wenn er so offensiv mit dieser Situation umgeht und sagt, ich will im Sommer Eintracht Frankfurt verlassen, wie kann er sich dann im Sommer wieder motivieren, für Eintracht Frankfurt das zu geben, was er in den letzten 6, 7 Jahren oder was gegeben hat? Also ganz sicher auch keine einfache Situation, wenn du irgendwo schon den Schalter ein bisschen umgelegt hast, wieder den Rückwärtsgang einzulegen, oder?
Genau, Lothar, genau. Und das drückt nämlich den Preis dann, was gut wäre.
Aber hat er nicht irgendwas gesagt von privaten Dingen, die da eine Rolle?
Ja, also ganz kurz, wenn Jens sagt, drückt den Preis, hieße das die Aussage von Freddy Bobic, die er in der ARD getätigt hat, ich will nicht rumeiern, ich möchte gehen, dann zielgerichtet war, um die Ablöse zu drücken? Eine etwaige?
Das weiß ich nicht, das will ich mir jetzt nicht unterstellen. Mhm. Aber das, was Lothar sagt, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wenn ich im Kopf abgeschaltet habe, dann weiß Frankfurt, oh, wir haben jetzt jemanden, der eigentlich gar nicht gerne hier ist. Ja, und Hertha weiß, der will auf jeden Fall da weg. Ja, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt so viel Geld bezahlen. Kann ja auch niedriger werden.
Wolf.
Ja, ging es nicht in allererster Linie erstmal um private Gründe, die ihn bewogen haben? Also so zumindest das Zitat habe ich gelesen.
Na, also ich glaube, es geht bei Bobic einfach darum, es ist ein Mensch, der immer zu neuen Zielen aufbrechen möchte. Das ist ja im Prinzip auch gut nachvollziehbar. Ja. Und der Frankfurt als Projekt gesehen hat für sich und für sich sagt, ich anfange sozusagen, mich in der Routine einzurichten, möchte ich was Neues machen. Das ist ja im Prinzip okay. Die andere Seite ist, ohne dass wir wissen, was besprochen wurde, es gibt einen Vertrag und das wird man halt regeln müssen. Ja.
Die einzige Sache ist natürlich die dann, warum unterschreibe ich dann einen Vertrag bis 2023? Ne, wenn ich neue Ziele immer entdecken möchte und so, dann sage ich doch, ich mache ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre. Mhm. Aber ich glaube, drei Jahre hat er gemacht.
Bis 2023, das weiß ich nicht. Also warum auch immer man das dann in der Situation...
Ja, man weiß, aber das müssen wir auch mal klarstellen, man weiß, dass seine Frau in Berlin lebt. Ja. Das weiß man. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch der private Weg nach Berlin zurück. Eben nicht nur wegen der Hertha, sondern eben auch wegen seiner Familie. Vielleicht drückt es noch mal den Preis, weiß ich nicht. Ja, vielleicht bekommt ihr noch Geld. In ja, aber das sind Dinge, die der Verein und Frankfurt hat es so toll gemacht in den letzten Jahren, ruhig geblieben, erfolgreich, tolle Fans, Präsentation in ganz Europa, wie die Karawane, du hast ja gerade von der Champions League gesprochen, ich erinnere mich, Europa League, Bordeaux oder Mailand oder London waren sie auch, das ist ja alles ein super Projekt und jetzt sollten sie sich alle ruhig zusammensetzen und sollten die bestmöglichste Lösung für alle Seiten finden.
Wäre Hertha BSC für potenzielle Manager auch spannend, wenn es doch den Weg in die zweite Liga antreten müsste?
Mir hat mal jemand erzählt, der Freddy wollte zu einer Spitzenmannschaft gehen. Scherzhafterweise haben wir gesagt, meint er auch zweite Liga. Hertha wird jetzt in der ersten Liga bleiben.
Sicher.
Ja, also das ist dafür, also da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ja.
Gut, also das wird auch spannend bleiben. Spannend ist auch die Situation auf Schalke. Wir werden uns dafür gleich, verspreche ich Jens, noch Zeit nehmen. Und dann werden wir auch uns kurz unterhalten über die Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Es gab eine überraschende Entscheidung in Bielefeld, denn Uwe Neuhaus, der Aufstiegstrainer, musste gehen. Und Frank Kramer folgt ihm nach. Gleich werden wir uns damit beschäftigen. Bei Sky90, die Unibet-Fußball-Debatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußball-Debatte und ich begrüße Jessica Libberts. Ja. Und wir sprechen über die Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Jessica, Köln gegen Werder, Kampf gegen den Abstieg. Geht es dort um die berühmten Big Points?
Also Florian Kohfeldt hat ja so schön gesagt, das sind mega, mega wichtige Spiele. Das sind Aussagen, die wir sonst nur von Dieter Bohlen kennen.
Ja.
Mega. Also wir freuen uns drauf, weil für Werder natürlich so ein bisschen diese berühmte, das nennt man dann Woche der Wahrheit ansteht, weil sie ja noch das Nachholspiel haben gegen Bielefeld.
In Bielefeld am Mittwoch.
Dann geht's gegen die Bayern. Insofern glaube ich, dass man nach dieser Woche schon sehr gut weiß, ob man sich im Rest der Saison in einem einigermaßen angenehmen Milieu bewegt oder sich dann eben auch wieder, sagen wir mal, mit den Nerven befassen muss.
Ja, und die Kölner müssen zusehen, dass sie ihr Spiel nach vorne verbessern. Das ist so die Überschrift.
Ja, ja. Die Offensivbemühungen der Kölner. Ja, das war jetzt in den letzten Wochen nicht besonders fruchtbar, aber ich denke mal, was mir bei Köln eben ganz gut gefällt, muss ich sagen, ist, dass sie es immer wieder geschafft haben, in den entscheidenden Spielen dann doch so ein bisschen den Kopf aus der berühmten Schlinge zu ziehen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie da mit dem nötigen Selbstbewusstsein rangehen, um das dann möglicherweise auch heute zu schaffen. Außerdem, wenn wir an die letzte Saison und das letzte Spiel denken, am 34. Spieltag, da hat der FC auch noch eine kleine Rechnung mit Werder offen. Mhm. Weil dieses 1:6 hat ihnen schon
wehgetan.
Das hat ihnen weh, das tut halt einfach weh. Ja, so ein halbes Dutzend zu kriegen, das ist einfach, macht sich in der Vita schlecht.
So ist es. Aber da haben die Kölner eigentlich auch in solchen Spielen unter Markus Gisdol in solchen Begegnungen eine entsprechende Nervenstärke gezeigt. Definitiv sehr, sehr wichtige Partie. Uwe Neuhaus, habe ich eben angesprochen, ist entlassen worden. Hat kaum jemand verstanden. Wie groß werdet ihr das heute als Thema haben?
Naja, also wir müssen natürlich mit Samir Arabi, dem Geschäftsführer Sport, darüber reden. Ich glaube, es war für Fußball Deutschland, das sich nicht jeden Tag mit Arminia Bielefeld beschäftigt, eine sehr überraschende, wenn nicht fast sogar erschreckende Nachricht. Mhm. Weil man sich dann natürlich auch fragt, was hat denn jetzt ein Aufsteiger erwartet? Mhm. Also worüber reden wir hier? Ne?
Was meinst du denn?
Naja, dass du im Abstiegskampf steckst als Arminia Bielefeld ist jetzt nicht das, womit man zwingend nicht hätte rechnen müssen. Und ich glaube, dass sie noch gut dastehen. Also du bist ja voll noch im Geschäft. Und dementsprechend, ich persönlich mochte Uwe Neuhaus und kann jetzt über seine fachlichen Qualitäten nicht zwingend urteilen. Ich fand, dass er einen sehr ruhigen und auch guten Eindruck immer gemacht hat und finde es deswegen ein bisschen schade, dass auch da dann wieder in dieser Reflexartigkeit reagiert wird. Man schaut ja dann immer, was machen die anderen? Schalke hat noch was gemacht. Die Mainz haben was gemacht. Jetzt müssen wir auch irgendwie was machen. Und insofern bin ich noch mal gespannt auf die Erklärungen und Erläuterungen.
Klingt spannend. Jessica, danke schön. Viel Spaß an diesem Bundesliga-Sonntag. Wer ist zu Gast?
Manuel Baum.
Na dann, der kennt sich auch aus auf Schalke. Sprechen wir auch gleich drüber noch. Kurz, Lothar, die Entlassung von Uwe Neuhaus nachvollziehen. Arminia hat gesagt, man will auch junge Spieler weiter ausbilden.
Hat und mich so
weiter.
Überrascht, absolut ja. überrascht, weil Bielefeld ist von der tabellarischen Situation her besser, wie ich sie eingeschätzt habe. Mhm. Punktemäßig mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Werder Bremen, punktgleich mit Hertha BSC Berlin. Und Hertha BSC hat ja andere Ziele und Träume, wo zu spielen. Bielefeld, wenn sie in der Bundesliga bleiben, ist das Gleiche, wie wenn Borussia Dortmund noch die Champions League-Qualifikation erreicht. Also mich hat diese Trennung überrascht. Vor allem hat er sie ja auch in die erste Liga geführt, waren ja auch nicht der Favorit in der zweiten Liga. Also es muss irgendwas passiert sein in Bielefeld, wo ich nicht weiß.
Ich weiß es auch nicht. Also ich bin genauso ratlos wie Lothar. Es muss im zwischenmenschlichen Bereich gescheppert haben. So, das mehr kann ich nicht sagen. Ja. Weil sportlich glaube ich, dass keiner bei Arminia Bielefeld gedacht hat, dass der Aufsteiger um die Meisterschaft spielt oder um die internationalen Plätze. Ich fand, die haben das vernünftig gelöst im Rahmen ihrer Möglichkeiten und das Nachholspiel noch. Also haben gute Chancen in diesem Jahr drin zu bleiben. Also jetzt bei Vollsprint die Schuhe neu zu besohlen.
Also es klang Sport.
Ja. Ja, immer so lustige Ausdrücke.
Ja, ja. Ja, ja. Also es schimmerte so durch, dass man Neuhaus möglicherweise vorwirft, zu sehr, zu stur ausschließlich auf die Aufstiegshelden zu setzen und möglicherweise die Neuzugänge nicht hinreichend zu berücksichtigen. Sei es drum, wir werden nachher mehr dazu erfahren. Spannend, ja. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das, was Jens Lehmann zu Schalke sagt. Ihr Herzensclub?
Ja, schon, ne?
Also 97 den UEFA-Pokal geholt mit den Eurofightern. Und da, wo man die ersten großen Erfolge feiert, da hängt ja in gewisser Form
also auf das Herz. Also ich bin mit 15 dran. Mit Mofa von Essen ins Parkstadion gefahren und habe mir die Bundesligaspiele angeschaut. Ne?
Frisiert das Mofa oder?
Weiß ich nicht mehr.
Ist nicht mehr justiziabel.
War auf jeden Fall nicht so langsam.
Ja, ja.
Ne? Verjährt.
Jetzt war laut.
Also frisiert.
Doch nicht verjährt.
Gut, wir schweifen ab und wollen uns, oder ich möchte das aufgreifen, was Sie eingangs gesagt haben. Inkompetenz bei Schalke paart sich mit Ignoranz.
Nee, ich habe nicht gesagt Inkompetenz.
Sondern?
Nichtwissen.
Nichtwissen.
Ja.
Gut, könnte man auch als. Gut, also Nichtwissen und Ignoranz. Keine gute Mischung.
Also die meisten Mannschaften.
Tut Ihnen jetzt einfach weh.
Weil ja, das tut mir weh. Und ja. Jetzt, wir sind ja hier, der Mike Büssens, den ich da gerade sehe. Wir haben ja da immer noch mit den Eurofightern so einen Kontakt. Und inzwischen realisiert jeder, wie schlecht und wie wirklich alles schlecht gelaufen ist und nicht nur gelaufen ist, sondern auch bewusst und ohne mal anderen Menschen zuzuhören, die vielleicht ein bisschen sich auskennen im Fußball. Und das ist aber nicht nur bei Schalke so. Viele Mannschaften, die unten stehen, haben diese ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht, die beschäftigen sich nicht mit anderen Leuten, um mal ein bisschen Rat oder um denen überhaupt mal zuzuhören.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Andere Mannschaften?
Nee, jetzt
andere,
bei Schalke. Nee,
ja, klar, ich bin da natürlich auch mit einigen mal im Austausch, was ich gerade gesagt habe. Und ich habe mit Jochen Schneider mal vor 2 Wochen gesprochen, weil es da um eine Sache ging, die für Schalke ganz interessant sein könnte. Und der Jochen Schneider ist ja ein guter Typ auch. Ne? Und ich kenne ihn aus Stuttgart und auch in Leipzig auch gut. Ich glaube, der war sicherlich auch mit den ganzen Anforderungen dort alleingelassen bei Schalke. Dass man den jetzt auf einmal, weil man in Stuttgart so hoch verloren hat, jetzt schon dann raustut und durch da jemanden ersetzt. Das, und diese
Also der jemand ist Peter Knebel.
Ja, also und der holt dann jemanden, der in der zweiten Liga sicherlich ganz ordentlich mal gearbeitet hat und sagt Aufbruchstimmung und dann schießen sie gegen Mainz in der ersten Halbzeit und glaube ich auch in der zweiten Halbzeit insgesamt einmal aufs Tor. Wie gesagt, mein ehemaliger Kollege Mike Büskens, ich glaube, das ist eine sehr gute Wahl, den da als Co-Trainer zu installieren, weil er natürlich auch von der Emotion, von der Identifikation kommt und so ein bisschen da auch in diese Rolle reinwachsen soll, wie Hermann Gerland das bei Bayern München macht. Ich meine, das sind gute Sachen, aber...
Also Gramozis können Sie nicht verstehen?
Man muss jedem eine Chance geben. Aber wenn man sagt, ja, wir versuchen jetzt nochmal was und wir drehen das... Und dann schießt man gegen Mainz, die Tabellen 17. sind, nicht einmal aufs Tor, hat kaum Ballbesitz, steht nur hinten drin. Dann frage ich mich immer, ist das ein Verständnis? Versteht man überhaupt, was man da macht auf dem Fußballplatz? Oder ist es einfach so, dass man sagt, ja, wir schaffen es schon?
Und wie ist Ihr Eindruck?
Das Ergebnis spricht jetzt nicht für die Leute, ne? Und das tut einem halt weh, nicht nur mir, sondern auch vielen anderen.
Haben Sie
denn so ein großer Club, es sind 160.000 Mitglieder.
Ja.
Irgendein Aufsichtsrat, der keine Ahnung was macht, wahrscheinlich nicht viel, die werden ja im Stich gelassen. Und das große Glück ist ja bislang gewesen, das, was ich eben gesagt habe, dass Stadion nicht voll ist. Ja, sonst wären die meisten Leute da nicht mehr da und auch schon vor langer Zeit nicht mehr da gewesen. Ja, weil gegen Stadion haben sie keine Chance.
Haben Sie denn mal Ihre Hilfe angeboten? Ihre
Nein, ich biete da keine Hilfe an, weil ich bin bei Hertha, ich habe da eine Aufgabe, aber mich haben eben viele Leute angesprochen auch, die Schalke mal helfen wollten, weil die eben wussten, dass ich zum Jochen Schneider ein ganz gutes Verhältnis hatte. Und als wir eigentlich dann mal reden wollten, war ich schon wieder weg.
Nichtwissen zielt auf wen genau?
Ich meine... wie gesagt, es ist ein Sonntagmorgen, ist ein bisschen harmonisch alles, aber Schalke ist schon, Schalke geht schon ans Herz. Und ich glaube auch, selbst für Mannschaften oder für Clubs wie Dortmund, weil auch Dortmund würde gerne im nächsten Jahr gegen Schalke spielen. Hertha, ja, Schalke bringt 10.000, 15.000 Leute mit, da ist das Stadion voll. Bayern München, all diese Sachen. Und das wird jetzt so zerschossen da, ist eigentlich nicht akzeptabel.
Ja, Schalke hat in den letzten Jahren viele, viele, viele Fehler gemacht auf dem Platz, außerhalb des Platzes. Zusammenstellung der Gremien, Zusammenstellung des Kaders, Trainer gewechselt. Die Spieler wussten ja auch nicht mehr, was sie machen sollen. Einmal defensiv spielen, einmal Dreierkette, einmal Viererkette, einmal vorne attackieren, einmal die Position, einmal die Position. Dann hat man nicht auf die Mentalität der Spieler geguckt, die sie geholt haben, die dann eben im Endeffekt auch für Unruhe gesorgt haben. Dann nehme ich aber Jochen Schneider nicht raus aus dieser ganzen Geschichte, weil er war ja auch dann zumindest für die letzten beiden oder drei Trainer verantwortlich. Wo ja auch nicht funktioniert haben. Ich denke an Christian Groß, der aus Ägypten, glaube ich, gekommen ist, der vorher in Saudi-Arabien war. Also war ganz sicher auch nicht die glücklichste Entscheidung. Also alles, was man auf Schalke in den letzten Jahren gemacht hat, schlimmer hätte man es nicht falsch machen können. Und deswegen auch eben dieser Untergang. Ich glaube immer an diese Geschichte. Schalke ist ein toller Verein, tolle Fans. Ich habe große Spiele auf Schalke gehabt. Aber was da in den letzten Jahren abgelaufen ist, das macht einen Fußballfan, auch wenn er nicht unbedingt ein blaues Herz hat, es macht ihn traurig.
Wäre Gramozis gut bei... Entschuldige, Jens?
Ja, völlig richtig. Würde mich auch stören, wenn jetzt Borussia Mönchengladbach absteigt oder Bayern. Also unvorstellbar.
Wäre Gramozis jetzt gut beraten, nur noch auf die Jungen zu setzen oder auf Nachwuchsspieler, auf die auch voraussichtlich nächste Saison auf Schalke spielen werden?
Ja, du musst, darf da auch nicht in die Mülltonne schmeißen. Ne? Wir haben ja auch einen Marktwert, die Spieler. Und wenn jetzt Spieler gehen wollten und dann auf einmal die nächsten 6 oder 8 Wochen nur auf der Bank sitzen, dann verlieren die natürlich auch am Marktwert. Aber man muss jetzt so eine Mischung finden. Ja, ich hätte gesagt, wenn sie gegen Mainz gewinnen, aber sie haben ja nicht aufs Tor geschossen, wie ich jetzt vorher schon richtig festgestellt hat. Und in den letzten 20 Minuten waren die Spieler mausetot. Also ich weiß nicht, was da in den letzten Monaten passiert ist auf Schalke. Ich habe schon häufig Mannschaften auf dem Zahnfleisch gehen sehen, aber so schlimm, wie ich die Schalke am letzten Freitag gegen Mainz gesehen habe, Wadenkrämpfe, teilweise haben sich die Spieler draußen behandeln lassen, waren 1, 2 Spieler weniger auf dem Platz, also es war schon irgendwo komisch für mich. Also ja, schon voll auf die zweite Liga konzentrieren, aber andererseits solltest du auch keine Spiele abgeben in der Bundesliga, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die in der Bundesliga in der nächsten Saison spielen, ist eigentlich für mich bei null.
Ja, ich finde, Schalke sollte alles dafür tun, und zwar jetzt endlich mal alles dafür tun, um auf Gedeih und Verderb diese Klasse zu halten. Weil sie machen sich noch keine Vorstellung, was es bedeutet, zweite Liga. Vielleicht hilft ein Anruf beim HSV. vielleicht hilft es, wenn Peter Knebel die alten Kontakte nochmal aufleben lässt, um einfach mal nachzuhören, dass die zweite Liga eben nicht dazu taugt, im Moment sich zu konsolidieren, da mal kurz nass rauszuwischen und dann wieder aufzusteigen. Sondern dass es halt auch in eine dramatisch andere Richtung gehen kann. Und das, was Schalke jetzt im Moment zeigt, ist ja, also scheint ja nicht mehr aufzuhalten. Und du denkst dir die ganze Zeit, das gibt's doch nicht. Also warum holen die nicht einen, ich will dem Gramotzes jetzt nichts, ne? Aber warum holen die nicht einen Trainer, der Erfahrung hat im Abstiegskampf und sagt, jetzt nochmal, letzte 11 Spiele, alle Kräfte bündeln und die Klasse halten. Und dann unterhalten wir uns im Sommer über Entwicklung kommendes Jahr. Also jetzt schon sich in Richtung zweite Liga zu orientieren, halte ich für vollkommen falsch.
Das ist ja aber schon passiert, Wolf.
Die haben ja schon Gramotzes geholt.
Ich meine, schon das habe ich nicht. Wenn ich allein schon, wenn ich nachdenke.
Die haben nicht Friedhelm Funkel geholt. Du meinst dann Trainer
Friedhelm Funkel. Genau, Friedhelm Funkel. Weißt du, von mir aus auch Peter Neururer. Irgendeiner, der die Liga kennt, der den Club kennt, der ein bisschen was nach außen hin abfängt und der in der Lage ist, nochmal alles zu bündeln, um diese Klasse zu halten. Und das sehe ich nicht.
Ich hab, als ich 18 war, bin ich nach meiner Jugend bei Schalke in die erste Mannschaft gekommen. Da sind sie gerade vorher abgestiegen. Damals noch mit Toni Schumacher und so weiter. Dann waren wir Aufstiegsfavorit und ich hatte das Glück, ich konnte dann relativ schnell spielen und waren zur Mitte der Saison Tabellenletzter mit 10 Punkten Abstand. Damals gab es aber nur 2 Punkte für einen Sieg. Und das hat ewig gedauert, bis wir uns dann wieder rangekämpft haben. Und haben dann noch weitere 2 Jahre zweite Liga gespielt. Das war genau, was du sagst. Man denkt, ja, dann steigen wir nächstes Jahr wieder auf. Pff, vergiss es. Ja? Weil das kann dir passieren, dass du 2, 3, 4 Jahre wieder da unten rumhängst. Und dann den Anschluss noch mal zu schaffen an Mannschaften wie Dortmund oder Gladbach, sonst wen, ist fast unmöglich.
Droht Schalke bei Abstieg vielleicht sogar noch ein Worst-Case-Szenario, dass das noch übler dann wäre?
Das glaube ich nicht, weil es wird Leute geben, die finanziell helfen werden. Das glaube ich schon.
Da droht nicht das Schicksal Kaiserslautern. Ja. Aber nochmal, du musst erstmal wieder hochkommen. Also, und die zweite Liga ist schwierig, also brutal schwierig. Wir erleben es ja Jahr für Jahr. Und das lebende Beispiel im Moment ist der HSV. Mhm. Deshalb verstehe ich ganz viele Entscheidungen, die auf Schalke in den letzten 12 Monaten getroffen wurden, verstehe ich nicht. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Abschließend der Schalke in der Runde. Haben Sie denn noch Hoffnung, Jens, dass Schalke diese 1-2% noch nutzen kann, um die Liga zu halten, oder ist es vorbei?
Nee, ich glaube jetzt vorgestern glaube ich es nicht mehr. Weil ich meine, Tabellen 18. gegen Tabellen 17. Ja, der spielt eine Formation, wo er nicht einmal vors Tor kommt. Normalerweise hätte ich dann einen Aufbruch erwartet, ja, dass die zumindest über die Zeit, wo sie fit sind, versuchen, nach vorne zu gehen, ein bisschen Risiko zu nehmen, ja, dominant zu sein. Das war ja gar nichts, gar nichts. Also ich weiß jetzt nicht, woher es noch kommen soll. Ne, vielleicht gibt es ein Wunder, dann Hut ab, dann sitze ich hier in 8 Wochen und sage, aber glauben tue ich es nicht.
So emotional habe ich Jens Lehmann lange nicht erlebt. Und das zeigt einfach, wie sehr Schalke die Herzen der Menschen berührt. Total. In jedem Sinne. Und das merkt man auch in dieser Runde. Lothar, die Tipps für diesen Sonntag. Köln gegen Werder?
Köln siegt 2-1, weil Werder eigentlich in der Saison noch nie 2 Siege hintereinander erreicht hat.
Und Bielefeld gegen Union?
Unentschieden.
Unentschieden.
1-1.
1-1. Und dann haben wir auch das Zitat des heutigen Tages. Und das lautet wie folgt: Wenn er sagt, er geht, dann wollen die dafür, also Eintracht Frankfurt, eine Menge Geld sehen, sagt Jens Lehmann. Also eine spannende Personalie rund um Freddy Bobic. Da bleiben wir logischerweise am Ball. Und dann möchte ich Sie gerne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in die Hand nehmen. Was läuft wo? Was haben wir noch mit Ihnen vor? Also in England sehr, sehr spannend. City gegen United. Also Manchester City gegen Manchester United. Dann haben wir die zweite Liga. Dort machen sich Thorsten Matuschka und Janik Erkenbrecher schon bereit. 2 Traditionsclubs dort im Duell Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg. Und dann noch etwas. Der Motorsport hat ein neues Zuhause. Sky Sport F1. Freuen Sie sich auf alle Sessions der Formel 1, der Formel 2, der Formel 3 sowie alle Porsche Supercup Rennen live. Top aktuelle Insights und Analysen aus erster Hand mit unseren Sky Sky-Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie aufregende Dokumentationen. Der Start des Senders ist am Freitag, den 12. März. Alle Infos auf sky.de/F1. Und gleich haben wir noch meine Geschichte. Ricardo Basile, wer ist denn zu Gast?
Jeder kennt Stefan Kretschmer, doch kaum einer weiß, wie er tickt. Bleibt dran, heute verraten wir einige Geschichten bei überragendem Kuchen, muss ich ehrlich sagen.
Stark,
ja? Ja, super. Und eine Tasse Kaffee, also bis gleich dranbleiben.
Dankeschön. Und ich wurde von Wolf Fuß beschenkt, Geisterball, sein Buch rund zum Thema Fußball in Geisterspielzeiten. Danke, meine Herren, danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, bleiben Sie hier bei Sky im Programm. Tschüss und auf Wiedersehen.
Geisterfahren.